Ewigkeit, tröstliche Spannung. Diese Spannung erleben wir in diesem Gottesdienst hautnah zwischen Lobliedern und ich will dich lieben und dem Schmerz des Verlustes. Diese Spannungen sind da. Diese Spannungen entdecken wir, glaube ich, sehr speziell oder sehr besonders an einem Tag wie heute. Aber diese Spannungen sind in so vielen Feldern unseres Lebens zu finden. Spannung zwischen Kontrolle und Ohnmacht. Wir planen, wir wollen Vorhersehbarkeit, wir wollen Sicherheit, Kontrolle, aber erleben immer wieder das Unkontrollierbare. Die Dinge, die dann einfach da sind, in Beziehungen, durch Krankheit, durch äußere Umstände, durch Natur, durch politische Entwicklungen. Wir erleben auch die Spannung zwischen Nähe und Autonomie. Nähe kostet Freiheit und Freiheit kostet Nähe. Wir erleben die Spannung in dem Verhältnis zwischen Leistung und Ruhe. Wir wollen produktiv sein, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen Dinge leisten und gleichzeitig gelassen und ausgeruht. Wir erleben die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wir erleben die Spannung zwischen Selbstannahme und Selbstoptimierung. Und wir erleben diese Spannung zwischen Endlichkeit und Ewigkeit. Spannungen sind wesensmäßig menschlich. Sie gehören zu unserem Dasein als endliche, verletzliche, liebende, hoffende, als begrenzte und auf Sinn angelegte Wesen dazu. Und die Kunst ist nicht, diese Spannungen aufzulösen, sondern mit ihnen zu leben, in ihnen zu reifen und gerade darin Gottes Trost zu erfahren. Die Frage ist, ist Raum dafür da? Ist in unserer Gemeinschaft Raum dafür da? Ist bei Gott Raum dafür da? Heute konkret für die Frage, ist da Raum für die Trauer? Sina Pousset, eine Redakteurin der Zeit, hat ein Dossier verfasst zum Thema Verlust, weil sie selbst ihre Mutter verloren hat und sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und sie schreibt, Trauernde passen nicht in die moderne Welt. Sie sind unbequem, unpraktisch, unproduktiv. Wir sollen arbeiten, konsumieren, von unserer Sterblichkeit ablenken. Ein Trauernder ist aber ein Warnsignal. Jeder wird sterben und jemanden verlieren. Wo ist Raum? Wo ist Platz in unserem Alltag für das individuelle Leid, für die Not, für die Überforderung? Und das ist noch mehr als Trauern. Da gibt es so viele Momente, so viele Situationen unseres Lebens, in denen wir Trost brauchen, in denen wir hilflos sind, in denen wir einfach überfordert sind. Und ich finde es gut, dass wir einmal im Jahr, wenigstens einmal im Jahr, an einem Gottesdienst hier diesen Raum auch öffnen und das auch zum Thema machen und uns dieser Spannung bewusst aussetzen. Lasst uns gemeinsam einen Bibeltext miteinander anschauen, in dem diese Spannung zum Ausdruck kommt und an diesem Bibeltext dann auch manche Punkte ansehen, wie wir diesen Trost mit dieser tröstlichen Spannung umgehen können. Ich lese uns aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9 vor. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ich habe euch ein erstes Schlagwort mitgebracht, der Gott allen Trostes. Der Gott allen Trostes, um den geht's. Um den geht es Paulus auch in diesem Text. Was bedeutet das? Dass Gott der Ursprung, dass er irgendwie die Quelle des Trostes ist für jegliche Situation, nicht nur für eine Sache, sondern für all das, was getröstet werden soll. Was bedeutet Trost eigentlich? Da stecken zwei, ich habe euch mal ein bisschen Definitionen mitgebracht, da stecken ein bisschen zwei Worte vor allen Dingen drin. Einmal jemanden inneren Halt geben, damit er wieder Vertrauen fassen kann. Und in Wikipedia steht, das Wort Trost, entstanden im Althochdeutschen im 8. Jahrhundert, hängt etymologisch mit dem indogermanischen Wortstamm treu zusammen und bedeutet Festigkeit, seelischer Halt, Zuversicht und Ermutigung im Leid. Trost kommt von Treu und Vertrauen. Trost gibt es nur im Leiden. Das ist ein Wort, was wir nicht bräuchten, wenn es nicht die Schwierigkeiten gäbe, wenn es nicht die Hilflosigkeit gäbe, wenn es nicht das Leid gäbe. Der Gott allen Trostes. Ja, wie tröstet uns Gott denn jetzt? Das ist doch die große Frage. Oder wie können wir Anteil haben an diesem Trost? Wir alle wünschten uns, dass der Trost so aussieht, dass Gott einfach mit seiner starken Hand eingreift und die Schwierigkeiten rückgängig macht. Und das ist ein Herzenswunsch. Und das Schöne ist, oder was heißt das Schöne, ne? Das ist das Besondere, dass es sogar je nachdem manchmal auch passiert, dass Gott das tut. Dass Gott die Macht hat, das wirklich zu tun. Und gleichzeitig erleben wir aber auch, dass es ganz oft, vielleicht auch meistens, genau nicht so läuft, dass Gott einfach die Schwierigkeiten unseres irdischen Lebens wegnimmt. Sondern dass er uns auf andere Art und Weise tröstet. So wie Paulus das auch erfahren hat. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, wie wir, ja, oder vielleicht wie Paulus den beschreibt in seinem Text, wie dieser Trost, wie wir Anteil an diesem Trost Gottes haben können oder wie dieser Trost vielleicht auch aussieht, den Gott in unserer Mitte hineinstellt. Und der erste Punkt ist tröstliche Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die wir hier haben, ist Trost Gottes. Weil er mitten unter uns ist, aber auch, weil er uns zusammengestellt hat. Paulus teilt in diesem Text, in diesem Brief Anfang, das ist wirklich der Anfang dieses Briefes an die Philipper. Vorher steht nur, in Vers 1 steht nur noch, wer den Brief schreibt, nämlich er, Paulus und Timotheus, die miteinander unterwegs sind. Paulus teilt hier ganz unverblümt seine Schwachheit mit den Korinthern. Und das ist in diesem Korintherbrief nicht unbedingt erwartbar. Korinth war eine Großstadt, eine aufblühende Stadt. Eine Stadt, die eigentlich schon ganz gut in unser modernes Weltbild passte, weil Erfolg und Leistung und Freiheit, ganz viele freie Sklaven, die in Korinth lebten, die sich was Neues aufbauen wollten, das waren Dinge, die wurden in Korinth großgeschrieben. Die zählten was. Und wenn man sich die Geschichte mit den Korinthern und Paulus so ein bisschen anguckt, dann war Paulus auch nicht immer frei von Kritik von Seiten Korinths oder der Gemeinde dort. Manche haben gedacht, er ist zu schwach. Der Paulus, der ist nicht autoritativ genug. Der verkörpert dieses Leistungsbild nicht so richtig. Vielleicht möchte man eher erwarten, dass Paulus jetzt in diesem zweiten Korintherbrief doch eher schreibt, hier, ihr Lieben, jetzt zähle ich mal meine Erfolge auf. Jetzt zeige ich euch mal, wie viele Gemeinden ich schon gegründet habe, was ich mit Gott schon alles erlebt habe, wie viel Wunder ich erfahren habe, um mal zu zeigen, wie viel Erfolg ich habe. Das macht er genau nicht. Sondern er beginnt diesen Brief und berichtet von seiner Schwachheit. Er berichtet von seiner Entmutigung, von seiner Niedergeschlagenheit, von seiner Hilflosigkeit. Paulus teilt das, was uns alle Menschen verbindet miteinander. Wir sind alle, ob Christen oder nicht, völlig unabhängig davon, wir sind alle zutiefst angewiesen auf Trost und Ermutigung. Wir haben ein Bedürfnis danach. Niemand von uns hat ein glattes Leben, wo alles einfach glatt läuft, wo immer alles super ist. Und trotzdem tun wir uns oft so schwer damit, offen damit umzugehen. Ich habe auch so einen Mechanismus, kennt ihr den vielleicht auch, ne? Also ich merke auch so, gerade als Pastor ist es manchmal gar nicht so einfach, weil man möchte ja die Leute ermutigen. Man möchte doch den Leuten Mut zusprechen, man möchte ihnen Hoffnung geben, aber es gibt die Phasen, wo ich es auch nicht fühle, wo ich weiß, dass es da ist, aber vielleicht selber auch gerade nicht in meinem eigenen Leben habe. Und ich habe dann so einen Mechanismus, ich rede dann erst dann drüber, wenn ich ein gutes Wording habe. Also wenn ich das dann angemessenes Narrativ, wenn ich eine gute Geschichte damit erzählen kann und es irgendwie gut verpacken kann, dann fange ich an, drüber zu reden. Aber wahrscheinlich ist das auch nicht gesund. Erst dann drüber zu reden, wenn es druckreif ist. Vielleicht kennst du diesen Mechanismus irgendwie auch. Also so dieser Versuch, die Souveränität zu wahren und wenigstens gut drüber sprechen zu können. Paulus macht es an dieser Stelle nicht. Und es gibt eine lange Tradition in der Bibel. Die Bibel ist voll davon, von Menschen, die genau das nicht tun. Sondern die Bibel ist voll von Klagetexten. Klagetexten, wo Menschen aussprechen, was sie beschwert, was sie von Herzen bewegt und wo sie manchmal auch direkt Gott anklagen mit dem, was sie gerade empfinden, mit dem, was ihnen auf dem Herz liegt. Und die Bibel hält dieses Nebeneinander aus. Dieses Nebeneinander von Vertrauen auf den Gott allen Trostes und die Klage darüber, untröstlich zu sein. Paulus lädt zu einer neuen Art von Gemeinschaft ein, die eben nicht darauf gebaut ist, dass wir alles im Griff haben. Ein Miteinander, das an den Brüchen, an den Verletzlichkeiten unseres Lebens entsteht. Wir alle sind trostbedürftig. Und da entsteht dann auch so eine Wechselwirkung für Paulus. Für Paulus entsteht da so ein Kreislauf von Trost geben und Trost empfangen. Er schreibt, gerade weil ich dieses Leid hatte, kann ich euch jetzt ermutigen. Und er sagt, und ich weiß, ihr werdet an meinem Leid empathisch Anteil haben. Und das wiederum stärkt mich. Paulus entdeckt sogar einen Sinn in seinem Leiden, weil er jetzt dadurch andere trösten kann. Ich erlebe das auch immer wieder in solchen Situationen, in Trauergesprächen, in Situationen reinzukommen, wo die Hilflosigkeit, wo die Not, wo das Leid, der Schmerz einfach gerade da ist, wo es keine Antworten gibt. Aber ganz oft sind das heilige Begegnungen, wo etwas Tiefes entstehen kann, wo etwas wachsen kann, obwohl niemand etwas an der Situation ändern kann. Brené Brown, eine amerikanische Forscherin und Autorin, sie befasst sich mit dem Thema Verletzlichkeit und dass Verletzlichkeit eben keine Schwäche ist, sondern eine Quelle für eine transformierende Kraft. Und ich habe euch mal ein Zitat von ihr mitgebracht. Sie schreibt, wenn ich etwas Schweres erzähle, dann wäre es oft besser, du würdest antworten, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich bin einfach froh, dass du es trotzdem geteilt hast. Die Wahrheit ist, eine Antwort wird kaum je etwas besser machen. Was die Dinge aber leichter machen kann, ist Verbundenheit. Jetzt nicht besonders ausgeschrieben christlich, dass das jetzt irgendwie ein christliches Zitat wäre, sondern es ist wirklich jemand, der sich mit diesen Phänomenen, mit uns Menschen beschäftigt und entsprechend dann zu Antworten kommt. Es geht nicht darum, jetzt unsere Schwächen überall auszubreiten. Es geht nicht darum, jedem zu erzählen, wie schwierig wir uns selbst finden oder wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Aber ich wünsche es jedem von uns, dass jeder von uns so einen Ort hat, so einen Ort, wo ihr einfach sein könnt, wo ihr einfach ankommen könnt. Und ich wünsche uns, und Paulus lädt uns ein, dass unsere Gemeinschaft so ein Ort ist, wo wir Anteil haben und uns gegenseitig trösten können. Das führt mich zum zweiten Aspekt, den Paulus nennt, die aktivierende Hoffnung. Aktivierende Hoffnung. Paulus' Perspektive geht, wie unsere auch, über unseren irdischen Horizont hinaus. Er hat eine Ewigkeitsperspektive. Der Gott allen Trostes, das ist der, der die Toten lebendig macht. Der Tod hat seine Macht verloren. Das ist nicht mehr die letzte Schranke, das letzte Ende, sondern da geht es weiter. Und die Bibel verheißt uns das, dass es da gut weitergeht. In der Offenbarung lesen wir, dass das ein Ort sein wird, so sieht es der Seher Johannes in seiner Vision, wo Gott mitten unter den Menschen ist und wo all das, was jetzt uns trostbedürftig macht, Schmerz, Leid, Angst, Krieg, was auch immer, all diese Dinge nicht mehr sein werden, weil Gott selbst in dieser Mitte ist, weil er da ist. Selbst die Dinge, die uns untröstlich zurücklassen, werden irgendwann getröstet werden. Das ist diese Ewigkeitsperspektive. Auferstehung zu neuem Leben. Diese Ewigkeitsperspektive im christlichen Glauben hat aber auch immer wieder für Kritik gesorgt. Ja, gerade so, wenn man guckt, wie so sozialistisches Gedankengut aufgekommen ist, Marx, Feuerbach, Nietzsche und so weiter, Sigmund Freud, die haben genau das kritisiert. Die haben gesagt, das ist aber eigentlich ein schwieriger Punkt, weil das ist so eine Hoffnung, die nur aufs Jenseits gerichtet ist. Nietzsche hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Ein Stück weit auch in diesem Dinge, da du betäubst dich für das Leben hier. Das ist eine Vertröstung auf die Zukunft. Mutig wäre es doch, sich nicht zu betäuben, sondern das Leben so anzunehmen, wie es ist. Charles Taylor, ein kanadischer Philosoph, er befasst sich mit diesem Thema. Das ist nicht unbedingt seine Meinung, aber er resümiert ein bisschen drauf. Er sagte, der Grund, warum Menschen an religiöser Illusion festhalten, liegt darin, dass es tröstlich ist. Religion ist das Ergebnis eines kindischen Mangels an Mut. Und wir müssen mutig sein, um der Realität ins Auge zu blicken. Es ist spannend, sowas mal im Gottesdienst zu nennen. Ja? Aber auch das gehört zu unserer Spannung mit dazu. Und ist es nicht so? Ist es nicht auch Realität? Also natürlich ist es tröstlich zu sagen, ja, irgendwann wird alles besser. Lass uns die Hände in den Schoß legen, wir müssen nur lange genug warten und dann wird alles gut. Aber A, glaube ich nicht, dass das Leben ist, zu dem Jesus Christus uns berufen hat, wenn wir ihm nachfolgen sollen. Und B, glaube ich nicht, dass das eigentlich Tröstliche an der christlichen Hoffnung ist. Was ist das Tröstliche an christlicher Hoffnung? Ich habe euch mal einen Schlagsatz mitgebracht. Das Tröstliche an der christlichen Hoffnung, das Beste kommt noch. Ja, stimmt, überhaupt gar keine Frage. Das steht noch aus und das ist unser fester Glaube. Das ist eine Hoffnung, die wir haben und die trägt uns auch durch manches Schwere durch. Aber es wirkt sich eben auch schon heute auf unser Leben aus. Es macht schon heute was mit uns, dass diese Hoffnung da ist. Wann fängt ewiges Leben an? Die Bibel sagt uns, nicht erst nach dem Tod, sondern schon jetzt. Diese Hoffnung, das ewige Leben hat eine Wirkung auf unser Heute. Es ist kein Absitzen unserer irdischen Lebenszeit. Wir haben den Blick nach vorne, der ist gut. Wir haben den Blick in die Zukunft, was kommen wird. Aber wir haben auch den Blick zurück. Für das, was schon geschehen ist. Und das Entscheidende für diese Ewigkeit ist schon vollbracht. Das Entscheidende ist schon passiert. Jesus Christus hat diesen Weg aufgemacht. Die Hoffnung, dass Gott die Toten lebendig macht, ist real, weil er es schon getan hat. Sich so, oh, hoffentlich macht Gott irgendwann die Toten lebendig. Nein, es ist schon passiert. Er hat alles schon getan und er wird es wieder tun. Das ist die aktivierende Hoffnung. Heute dürfen wir schon in Beziehung mit diesem Auferstandenen leben. der den Tod schon hinter sich hat, der auferweckt worden ist. Und ja, auch das bringt uns wieder in eine Spannung hinein. Auch das löst die Spannungen nicht auf. Wir sind in dieser Spannung zwischen schon jetzt, aber auch eben noch nicht. Die Erfüllung dieses schon jetzt, dieser Ewigkeit, dieses Reiches Gottes unter uns, sie ist eben noch nicht im vollen Umfang da. Und auch da scheint Gott Geduld zu haben. Und uns dieser Spannung, ja, es uns zuzumuten, dass wir dieser Spannung ausgesetzt sind. Ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn du zum Urlaub fährst. Vielleicht kennst du das noch? Fährst du den Urlaub ans Meer irgendwo? Dann sitzt du im Auto und du fährst und du bist noch nicht am Meer angekommen. Und trotzdem, wenn du die Fensterscheibe runter machst, riechst du es schon. Du riechst das Salz, du spürst es schon in der Luft. Du kannst es schon fühlen, auch wenn du noch nicht am Meer angekommen bist. Vielleicht ist das natürlich immer, diese Bilder, die greifen alle irgendwo zu kurz, aber vielleicht ist das ein kleines Bild für uns auch für die Ewigkeit, zu sagen, ja, wir sind noch nicht angekommen. Wir baden noch nicht drin. Aber es liegt schon in der Luft. Und es ist spürbar. Und das trägt uns und das verändert uns. Das Spannende in der damaligen Zeit, die ersten Christen und auch in den ersten Jahrhunderten, wofür waren die bekannt und geschätzt? Sie waren dafür bekannt, dass sie furchtlos sich um andere Menschen kümmerten. Furchtlos auch da, wo es wirklich um ansteckende Krankheiten ging. Wo alle anderen weggegangen sind und gesagt haben, oh, nee, ich habe Angst davor, sind die Christen hingegangen und haben sich um diese Menschen gekümmert. Warum? Weil sie eben diese Ewigkeit irgendwie schon geschmeckt haben, weil sie gespürt haben, weil sie wussten, da gibt es eine andere Perspektive und wir müssen keine Angst haben vor den Spannungen, vor den Schwierigkeiten, vor den Nöten dieses Lebens. Und einen dritten Gedanken habe ich uns auch noch mitgebracht aus diesem Text heraus, die paradoxe Gottesnähe. Oh ja, den lesen wir noch durch. Nee, mach gerne nochmal zurück, danke. Der Trost liegt darin, dass beides, die Schwere und das Vertrauen auf Gott, nebeneinander stehen kann. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, genau. Die paradoxe Gottesnähe. Vielleicht hilft es dir gerade in deiner Situation, in der du bist, nicht, dich mit diesen theologischen Gedanken, mit vielleicht auch diesen Wahrheiten auseinanderzusetzen oder dass darin für dich Trost liegt, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass es da Hoffnung gibt. Vielleicht fühlst du es im Augenblick anders. Vielleicht ist es auch nicht die Gemeinschaft hier, die dich tröstet. Dann ist vielleicht genau dieser letzte Gedanke für dich umso wichtiger und umso tröstlicher. Es könnte sein, dass der tröstliche Aspekt der Geschichte Jesus für dich im Moment nicht die Auferstehung ist, dass er von den Toten auferweckt wurde, sondern, auch wenn das natürlich total wichtig ist, damit diese Geschichte wirksam wird, aber vielleicht ist es eher der Aspekt, die Erfahrung, die Jesus Christus vor Ostersonntag gemacht hat, an Karfreitag, am Kreuz von Golgatha. Vielleicht kannst du dich damit verbinden. Bevor er starb, oder auch als er starb, ist nämlich etwas ganz Wichtiges geschehen. Es wird berichtet, dass Jesus am Kreuz Ausschnitte aus Psalm 22 gebetet hat, einem solchen Klagepsalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erfährt diese Gottverlassenheit zu 100%. Er ist irgendwie Gott. Gott ist in ihm und gleichzeitig erfährt Gott selber, wie es ist, von Gott verlassen zu sein. Er ist der Erste, der wirklich 100%ige Gottverlassenheit durchgemacht hat. Der Einzige. In Jesus erfährt Gott selbst, das ganze Spektrum menschlichen Leids. Es gibt aber dadurch, dass Jesus in dieser Gottverlassenheit war, heute keinen Ort, auch dazu ein Bild, keinen Ort, keine Situation, keinen Schmerz, an dem wir wirklich von Gott verlassen werden. Weil Gott selbst in Jesus Christus mittendrin ist. Gott ist in der Gottverlassenheit zu finden. Auch das gehört zu dieser frohen Botschaft. Wir können Verbundenheit mit Gott erleben, gerade in diesen gottverlassensten Momenten unseres Lebens. Und Jesus sagt, ich bin da. Jesus sagt, ich bin da. Ich weiß, ich kenne deinen Schmerz. Ich kenne dein Leid. Ich habe alles erlebt. Ich habe alles durchgetragen. Und ich bin da. Ich bin an deiner Seite. Ich bin dir nah. Diese Nähe Gottes, die dürfen wir erfahren. Die dürfen wir erleben, auch wenn alle Antworten, alle theologischen Gedanken, alle gut gemeinten Ratschläge zu kurz greifen. Möchte ich an dieser Stelle einladen, bevor wir zum Abendmahl übergehen und das miteinander feiern. Und das Abendmahl drückt auch diese paradoxe Gottesnähe aus. Wir essen ein Stück Brot, nehmen einen Schluck Saft und erleben darin die Nähe Gottes. Erleben darin, wie er zu uns kommt und ganz nah wird und sagt, das ist mein Blut und das ist mein Leib. Und ich bin davon überzeugt, dass da eine geistliche Kraft drin liegt. Nicht im Saft, sondern in dieser Nähe Gottes, die wir erfahren dürfen, wenn wir zu ihm kommen. Hilflos, wie wir sind. Trostbedürftig, wie wir sind. Nicht mit Antworten, sondern mit dem, was wirklich ganz ehrlich und offen auf unserem Herzen ist. Wir dürfen alles bei ihm ablegen. Unsere Schuld, unser eigenes Versagen, wo wir gegen Gott rebelliert haben, wo wir uns bewusst vielleicht von ihm abgewendet haben. Unsere Angst, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Scham, unsere Hilflosigkeit. Und dürfen in Anspruch nehmen, dass Jesus all das für uns ans Kreuz getragen hat und uns befreien möchte davon. Und wir Frieden finden dürfen in seiner Nähe. Lasst uns einen kleinen Moment der Stille miteinander nehmen, wo ihr das für euch ganz persönlich mit eurem Herz in Gottes Nähe treten könnt. Jesus Christus, ich danke dir, dass Trost von dir ausgeht, dass du dich mit hineingestellt hast in die Spannungen unseres Lebens, bis in die tiefsten Tiefen hineingekommen bist und dass du da immer noch zu finden bist, uns ganz nah. Und ich danke dir, dass du den Tröster, deinen Heiligen Geist gesendet hast, der in unsere Herzen kommt und der dieses Friedensreich, dieses ewige Friedensreich Gottes schon jetzt in unseren Herzen, in unserer Mitte aufrichtet. Ich danke dir, dass wir eine lebendige Hoffnung in dir, dem Auferstandenen, haben und dass du uns diese besondere, tröstende Gemeinschaft geschenkt hast. Wenn du siehst, wie es in unseren Herzen aussieht, kennst du unsere Gedanken und unsere Gefühle. Und ich bete jetzt darum, dass du uns jetzt in diesem Augenblick, wo wir den Fokus auf dich richten wollen, mit Liedern, mit Texten, mit dem Abendmahl, dass du uns das schenkst, dass wir deine Nähe erfahren dürfen, ganz offen sind und alles bei dir ablegen dürfen. Dass wir den Mut haben, dir so zu begegnen und etwas schmecken dürfen von dem, was du angefangen hast in dieser Welt. Und Herr Jesus, so wollen wir dieses Abendmahl feiern, so wie du es mit deinen Jüngern gefeiert hast und gesagt hast, wir sollen uns daran erinnern, was du getan hast. Jedes Mal, wenn wir so zusammenkommen. Und das wollen wir tun. Denn du hast das Brot genommen, du hast es gebrochen, du hast dem Vater gedankt und es deinen Jüngern ausgeteilt. Und gesagt, das ist mein Leib. Und du hast den Kelch genommen mit dem Wein, hast Gott gedankt, ihn deinen Jüngern gegeben und gesagt, und das ist mein Blut. Das Blut, das Versöhnung schenkt. Das Blut dieses neuen Bundes, der Vergebung der Sünden, wo all die Dinge weggenommen werden, die uns von dem allmächtigen Gott, von dir her trennen. Und du hast uns eingeladen, deine Jünger und auch uns, deinem Tisch Platz zu nehmen und zu empfangen, was von dir kommt. Gestärkt zu werden, gerade für die Spannungen unseres Lebens. Und so wollen wir vor dich treten, Jesus. Amen.